Liebe Geschwister, verehrte Damen und Herren, nachdem wir jetzt einen Versuch gemacht haben, nachzudenken, zu verstehen, was die Auferstehung für unseren Herrn bedeutet, sehr viel. Und ich habe gemerkt an Ihren Gesichtern, dass Sie doch mit großer Aufmerksamkeit und Teilnahme dieses verfolgt haben, denn es ist schon eine Frage für uns, wie es Jesus geht, nicht wahr? Wie es ihm geht am Kreuz und wie es ihm geht an Ostern. Das ist schon eine ganz große und von uns schön zu beobachtende Geschichte, an der wir einfach teilhaben, weil es unser Herr ist. Nun wollen wir die andere Frage nicht vernachlässigen, die in den Osterliedern so jubelnd und so freudig aufgenommen ist. Was heißt denn die Auferstehung Jesu für uns alle? Deutlich ist, dass die Jünger die Ereignisse um den Karfreitag mit großer Furcht erlebt haben. Sie waren im Zimmer eingeschlossen aus Furcht vor den Juden. Das ist schon ganz typisch, dass diese geschlagenen Leute, die einen verfluchten Messias hatten, dass die nicht mehr den Mund aufgebracht haben und sich nur noch verstecken konnten. Es ist auch gar kein Wunder, dass sie nicht an der Kreuzigung teilgenommen haben, außer merkwürdigerweise einigen Frauen. Ehre diesen Jerusalemer Frauen, die beim Kreuz ausgeharrt haben in geziemender Entfernung, denn die Römer haben ja sehr darauf geachtet, dass keine Beileidsbekundungen erfolgten gegenüber den Gehängten und keine Sympathien geäußert wurden. Da sind sie schwer dazwischen gefahren. Ja, die Jünger und der Herr allein, der da leidet und aufersteht. Und jetzt ist die Frage der Auferstehung natürlich eine Frage, wie ist das nun, es war ja niemand dabei bei der Auferstehung. Und es gibt ja auch keine direkten Zeugen des Auferstehungsvorganges. Das ist richtig beobachtet. Das haben immer die Kritiker der Auferstehungszeugnisse gesagt. Eigentlich, wenn man genau hinguckt, gibt es für diesen Vorgang keine Augenzeugenschaft. Und das ist richtig. Sondern es gibt eine Augenzeugenschaft für den Auferstandenen, also für die Begegnung mit dem Lebendigen. Da allerdings, ja. Ich sage das so vorsichtig, weil ja die historische Frage, die seit 250 Jahren im Raum steht in Europa, die hat sich doch mit großem Eifer über die Auferstehungsberichte hergemacht und gefragt, ist denn eigentlich die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis? Also ein mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft festzustellendes, so wie die Geburt und die Realität Alexanders des Großen eine historische Ereignis, eine Begebenheit ist, wie ist das mit Jesus von Nazareth und wie ist das mit seiner Auferstehung? Und da sind die Historiker zu einer vernünftigen Antwort gekommen und haben sagen müssen, im Sinne strenger historischer Kriterien ist die Auferstehung nicht fassbar. Es ist niemand dabei gewesen, es gab keinen Augenzeugen des Vorgangs und insofern sind die Osterzeugnisse alle sekundär historisch. Also von Leuten, die, sagen wir mal, von außen betroffen sind von diesem Ereignis. Es ist wie beim Ries, bei Nördlingen, das Sie ja sicher alle kennen, hoffentlich, das Nördlinger Ries. Da haben uns die Archäologen überrascht mit der Feststellung, dass dieser merkwürdige Teller, der sich ganz flach mitten in der Landschaft auftut, wie so eine Seeoberfläche, plötzlich ist das Ries ganz topfeben und dann gibt es außerhalb dieses Rieses einen Kranz von Erhebungen, von Hügeln. Und jetzt haben die zu unserer großen Verblüffung festgestellt, dass da ein Meteor eingeschlagen ist und dass man die Masse in der Tiefe noch feststellen kann und wie das eruptiv herausgeworfen wurde und wie außen die Explosionsränder, also die Einschlagränder dieses Meteors zu finden sind. Ganz tolle archäologische Erkenntnisse. Und genau das ist das Bild, das für die Auferstehung Jesu zutrifft. Den Einschlag selber hat niemand erlebt. Aber die Auswölbungen, die Aufwerfungen, die Ränder des Kraters, des Einschlags, das haben sie erlebt. Und davon leben wir im Osterzeugnis, dass dieser Auferstandene als Lebendiger begegnet ist. Dass er sich bemerkbar machte. Dass er sie, darf ich einmal so sagen, dass er sie erweckt hat aus ihrer Erstarrung und aus ihrem Elend. Und jetzt sieht man, dass das, was Paulus in Römer 4, Vers 17 sagt, der hat ja eine ganz scharfe Definition dort, der Gott Abrahams, er hat dem Gott geglaubt, sagt er dort von Abraham, der die Toten auferweckt und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das ist eine ganz genaue theologische Definition von Auferstehung. Also, das heißt, das, was nicht ist, wird von Gott einseitig und kreativ aus seiner Machtfülle, aus seiner Schöpfungsfülle hervorgebracht. Er ruft das, was nicht ist, dass es sei. Genau das begegnet nun in der Auswirkung der Auferstehung. Diese Leute, die nichts waren mehr, sind etwas geworden durch den Auferstandenen. Also die Frauen erleben das gesprengte Grab. Das ist so ein Kraterrand, so ein Explosionsrand dieses Ereignisses. Sie erleben das gesprengte Grab. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. In Galiläa werdet ihr ihm begegnen. Großes Entsetzen. Man merkt, wie wenig vorbereitet sie, obwohl Jesus davon geredet hatte, wie wenig vorbereitet sie in der Wirklichkeit auf dieses Ereignis waren. Sie werden betroffen, bis hin zu ihrem Erschrecken von diesem Ereignis. Oder denken Sie an die Emmaus-Jünger. Tiefe Enttäuschung. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Ihre ganze Katastrophe liegt in diesem Satz. Wir hofften, es ist vorbei. Und nun merkt man, wie in dieser Geschichte diese Jünger von der Auferstehung berührt werden. Jesus redet mit ihnen. Sie erkennen ihn nicht, haben keine Ahnung, wer da mit ihnen verhandelt. O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden? Also sie werden in eine Reflexion einbezogen. Musste das nicht sein von Gott her, dass da sein Sohn hineingegeben würde und dass das mit einem tiefen Sinn erfüllt wäre? Nahm das Brot, dankte und gab's ihnen. Wie beim ersten Abendmahl. Er schenkt sich ihnen und plötzlich begreifen sie, es ist der Herr. Erkannt, als er ihnen die Schrift öffnete und als er sich zu erkennen gab, als der große Schenkende, der seinen Leib und Blut preisgibt für die Menschen. Wieder von außen berührt, von dem Lebendigen überwältigt. Oder Maria von Magdalena, die er von so viel Plagegeistern befreit hatte, weint am Grab. Man merkt, der Karfreitag hat lähmend sie getroffen. Sie weint. Das ist eigentlich ein fürchterliches Zeugnis, eine fürchterliche Bilanz ihres Lebens mit Jesus, dass sie am Schluss heult. Sie sieht Jesus stehen, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Hast du ihn weggetragen, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Und nun geht es ihr, wie Professor Klaus Berger in Heidelberg erzählt hat, der unterwegs einen Mann traf, den er nicht kannte, der ihn aber angesprochen hat. Der hat mit ihm geredet, als ob er hat gesagt, Klaus, dieser Fremde. Und dann hat, Jahre waren dazwischen gelegen und er hat diesen Menschen überhaupt nicht mehr ausmachen können. Der war so anders gekleidet, er kam ihm vor wie ein Amerikaner. Der hatte so eine komische Krawatte an und so ein merkwürdiges Hemd. Und wie so ein amerikanischer Geschäftsmann stand der vor ihm. Und der hat immer nur gesagt, Klaus, zu dem Professor Klaus Berger. Und bei dieser Anrede, da dämmerte es dem Professor Berger. Und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von der Augen. Das ist der Mann, der neben mir in der Schule saß und der immer, wenn er nicht weitergekommen ist in der Klassenarbeit, Klaus gesagt hat. Der gleiche Ruf, die gleiche Stimme. Und plötzlich hat er gesagt, ach, du bist das. Jetzt hat er ihn erkannt. Nach so vielen Jahren hat Klaus sich wieder durchgesetzt. Und genau das, liebe Geschwister, ist ja die Stimme der Maria Magdala, der Maria Magdalena. Dass sie, Jesus sagt, Maria, zu ihr. Und plötzlich weiß sie, wer es ist. Rabuni, jetzt hat sie es kapiert. Herr, Meister, also an ihrem Namen, das ist sozusagen der gleiche Ton, der gleiche Wortlaut, die gleiche Stimme, Maria, jetzt ist er durchgedrungen, der Auferstandene. So macht sich der Auferstandene bemerkbar. So durchdringt er diesen Schleier von Tränen und Elend, Maria. Es ist schon sehr schön, wie die Texte zeigen, wie dieser Auferstandene da einwirkt auf seine Jüngerschar. Thomas, er glaubt nicht, als die Jünger sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und nun macht Thomas eigentlich etwas ganz Vernünftiges. Er sagt, was kommt, wenn ich nicht selber sehe, in seinen Händen die Nägel male. Wir wüssten nicht, wenn dieser Satz nicht im Neuen Testament stünde, wüssten wir nicht, wie Jesus gekreuzigt worden wäre. Sonst könnten wir ja annehmen, die Römer hätten ihn auch nur an Seilen aufgehängt. Das haben sie oft gemacht. Wenn sie einen Delinquenten ganz furchtbar quälen wollten, dann hing der 8 Tage so am Seil, bis er endlich jämmerlich zugrunde ging. Jesus wurde angenagelt. Wenn ich nicht sehe, die Nägel male in seinen Händen und lege meine Hand in seine Seite, wo der Landsknecht nachgeholfen hat, damit er ja sterben möge. Diese römischen Soldaten waren manchmal auch ihres Geschäfts überdrüssig. Das können Sie sich denken. Und die hatten großen Wert darauf gelegt, das Handwerk möglichst rasch zu beenden. Wenn ich nicht meine Hände in deine Nägel male lege, in seine und so weiter. Und jetzt kommt in dieser Geschichte, dass Jesus in ihre Mitte trat, auch wieder verschlossen aus Furcht vor den Juden und sich als identisch mit Jesus von Nazareth bezeugt, der Auferstandene. Es ist wie in jenem Bild von Matthias, achten Sie doch einmal auf die Osterbilder der christlichen Maler. Und am eindrucksvollsten ist es vielleicht bei Matthias Grünewald in dieser Lichtglorie, der Auferstandene. Erinnern Sie sich, wenn Sie nach Colmar kommen, bitte kehren Sie dort ein, im Kloster unter den Linden oder so ähnlich. Und suchen Sie das auf, dieses ungeheure Ostergemälde, wo ich immer denke, der hat am meisten, der hat ganz tief gehört, dieser Matthias Grünewald. Christus im Licht, aber es ist Jesus. Von Nazareth, woher wissen wir das? An seinen Händen. Denn dieser Mann in der Lichtglorie hat die Nägelmale, die durchgrabenen Hände. Und da knüpft Jesus an und sagt, komm, hier meine Hände und meine Seite. Und es wird nicht gesagt, dass Thomas ihn sozusagen seine Vorhaben ausgeführt habe, sondern Thomas ist von der Identität des Auferstandenen mit Jesus von Nazareth überwältigt und sagt, mein Herr Und mein Gott, mehr kannst du nicht tun, als dich wieder zeigen im Licht als der Auferstandene. Ja, es ist nicht so, liebe Geschwister, dass die Frauen und Männer um Jesus sich an ihn erinnert haben und es ihnen dann aufgegangen ist, was sie mit ihm erlebt hätten. Dass Jesus sozusagen seelisch, innerpsychologisch bei ihnen allmählich wieder hervorgekommen und auferstanden wäre. Das ist nämlich eine ganz raffinierte Erklärung der Auferstehung. Akontopsychologismus. Oder seit der Aufklärungszeit dieser Versuch, die Auferstehung innerweltlich verständlich zu machen. Aber die Texte sind genau umgekehrt. Die Texte sagen nicht, er ist in ihnen auferstanden, sondern die Texte sagen, weil er von außen sie berührt hat, mit Maria und so weiter, weil er auf sie zugekommen ist, weil er ihnen die Schrift ausgelegt hat und so fort. Deshalb ist ihnen die Auferstehung aufgegangen. Er hat sie zum Glauben erweckt, zum Leben, aus der Erstarrung gelöst, aus dem Elend, aus dem Leiden, aus den Tränen. So herum, sagen die biblischen Zeugnisse. Und daran scheitert dieser interessante Versuch des Psychologismus, das jetzt sozusagen innermenschlich zu erklären zu wollen. Das geht nicht so. Sondern Jesus erweckt sie zum Leben von außen. Das ist ja übrigens der gleiche Vorgang, der uns passiert, wenn wir zum Glauben erweckt werden. Sie erleben die Auferweckung unabhängig von ihnen, von ihrem Inneren, von dem Auferstandenen, der ihre Verzweiflung wegnimmt, der ihre Skepsis besiegt, Thomas, der ihren Unverstand durchbricht, Emmaus, Jünger, und der sie zum Leben ruft. Paulus, Römer 4, Vers 17, das ist genau das, er hat dem Gott vertraut, der die Toten auferweckt und der das ruft, was nicht ist, dass es sei. Und genau das tut der Auferstandene. Genau das. Und so erleben sie nach dem Elend des Karfreitags den frohen Schock, den furchtbar großen, den furchtbar schönen, den unglaublichen Schock von Ostern, dass sie erweckt werden zum Glauben. Und er erweckt seinen Todfeind Saulus zum Glauben. Das ist genau der gleiche Vorgang. Man hat ja versucht, die Bekehrung des Apostels Paulus auch innerpsychologisch zu erklären oder nach der Biografie Luthers. Dass Luther im Kloster zermürbt wurde, dass er gerungen hat, dass er die Bibel studiert hat, dass er sich überlegt hat, was heißt denn das? Was heißt denn das? Gerechtigkeit Gottes in Römer 1,16 und dass er in diesem Prozess dieses Mönchs, der da nicht wusste, wo er sich halten sollte, dass in diesem Prozess dieser Mönch schließlich durchgebrochen ist zu der Heilserkenntnis. Geschenkte Gerechtigkeit Gottes. Ja, wahrlich. Und man hat nun die Biografie des Apostels Paulus so sozusagen lutherisch zu deuten versucht, aber das ist völlig falsch. Denn Paulus sagt ja im Philipperbrief, er sei über die Maßen Jude gewesen. Eifer sozusagen, noch nie war ich so voll im Gesetz parat, wie als ich nach Damaskus fuhr. Und das stimmt ja auch. Denn er war ja grimmig entschlossen, blutig entschlossen, diese Christen, diese Sekte, diese Nazarener auszurotten, wenn es nur möglich wäre. Und als diesen Volljuden, als diesen ganz scharfen Eifer, als den hat ihn Christus gestellt und zerbrochen vor Damaskus. Das ist seine Biografie. Also die Auferweckung des lebendigen Christus zeigt auch hier, dass der lebendige Christus nicht nur fähig ist, seine Jünger wieder anzustoßen und zu treffen und zu, ins Leben, in sein Leben zu rufen, sondern dass er dieses vermag, auch mit diesem grimmigen Gegner, mit diesem Saulus von Tarsus, mit diesem entschlossenen Pharisäer, der so entschlossen ist, dass er bis zum Leben diese Sektierer, diese Christen verfolgt. Und genau da trifft ihn der erhöhte Herr und sagt, so, jetzt zeige ich dir, wer dein Herr ist. Und bringt ihn zu Fall. Mitten im Rennen gegen ihn bringt er ihn zu Fall. Eine unglaubliche Geschichte. Aber, also da merkt man, das, was nicht ist, das wird gerufen, dass es sei. Und da wird dieser Christenverfolger Saulus wird von seinem Herrn gestellt und überwunden. Und seitdem ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich auch keine Sorge mehr, dass wir die frommen Juden gewinnen könnten für den Glauben. Ihr Lieben, seinen grimmigsten Gegner hat der Herr schon zur Strecke gebracht. Beachten Sie das. Da kann einer nun noch so eifern und noch so wild anlaufen aus dem Judentum gegen den Messias Jesus. Der hat keine Chance gegen diesen Herrn. Also ich will sagen, das, was die Jünger erlebt haben von dem Auferstandenen, das hat auch Saulus von Tarsus erlebt. Und er wurde wirklich buchstäblich von diesem Herrn zur Strecke gebracht. Und wurde gestellt und wurde zerbrochen. Und ich will dir zeigen, wie viel du leiden willst, musst, um meinetwillen. Das war sein Damaskus-Erlebnis, dass er völlig konsterniert aus seinen Verhältnissen herausgerissen wurde. Durch Offenbarung Jesu Christi, sagt er. Ja, und welchen Herrn, wenn er sich nun bemerkbar macht, erleben sie? Und jetzt kommt es für uns darauf an, ich habe es schon angedeutet, dass wir merken, der da sich bemerkbar macht, das ist, ich habe es vorhin gesagt und ich sage es noch einmal, das ist der, der am Kreuz hing, der von der Jungfrau geboren wurde, der dieses Leben gelebt hat, wie das Evangelium es zeigt. Das ist Jesus von Nazareth, ist der Erhöhte. Kein anderer. Denn, liebe Geschwister, dieses Kreuz ist in der Urchristenheit arg angefochten gewesen, arg schwierig. Ist ja auch verständlich, nicht wahr? An einem römischen Galgen ein Religionsführer, ein Messias. Ach du liebe Güte, da kann man nicht groß prachtieren in der römischen Welt. Wenn man da mit einem Kreuz kommt und zu den Römern sagt und zu den Menschen, unser Herr ist am Kreuz gestorben, dann sagt er, oh lieber Gott, bleib mir nur weg. Fürchterlich. Also das war schon ein harter Brocken, gell? Und werbeunwirksamer kann überhaupt nicht sein als dieses Kreuz, zu dem sie sich bekannt haben. Bitte. Und da gab es aber auch Stimmen in der Urchristenheit, die gesagt haben, also das ist eine große Peinlichkeit. Und das ist, eigentlich sollten wir, ach Christus, das ist doch der himmlische Christus, das ist doch diese Wolke, die von Gott hereingeschwebt ist, diese Geisteskraft, dieser Herrlichkeitschristus. Und der kann doch nichts zu tun haben, um Himmels Willen, mit unserer Materialität, griechisch empfunden. Der Leib ist das Grab der Seele, ganz griechisch, gar nicht biblisch. Wir in dieser Materialität, in dieser bösen Welt, und da soll er nun teilhaben, da soll er leiden. Niemals. Verflucht ist Jesus. Wo steht das? Das ist in einem christlichen Gottesdienst gesprochen. Und Paulus bekämpft es in 1. Korinther 12, Vers 3. Und sagt, nein, sagt Paulus, das kann nicht passieren. Wenn jemand im Geist Gottes redet, das kann er nicht sagen. Anathema Jesus. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und Paulus hat das Kreuz Jesu verteidigt und hat gesagt, das ist das Kreuz. Natürlich, ich verstehe, dass es ein Horror ist für die Juden und den Griechen eine Torheit. Aber es ist das Heilsereignis. Es ist Gottes Tat in die Welt hinein. Also es geht, und das hat er zäh verteidigt, dass der geschichtliche Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, das Wort vom Kreuz, hält er fest. Dieser Apostel lässt es sich nicht wegnehmen, weil er die Geschichtlichkeit Jesu nicht verlieren will. Dieser Gekreuzigte ist der Kyrios, kein anderer. So wie es ja im Philipper-Hymnus kommt, war bei den Menschen, wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz, und diesen, hat Gott erhöht. Bitte. Gegen alle Bedenken, die dann auch besonders im zweiten Jahrhundert groß wurden, man könne doch so nicht von dieser Menschlichkeit Jesu, diese peinliche, könne man doch nicht so in den Vordergrund stellen. Genau, um nicht Jesus von Nazareth zu verlieren, sagt der Apostel Paulus, dieser ist der Erstandene. Und alle diese biblischen Zeugnisse legen das mit ganz großer Hartnäckigkeit fest. Denn da merkt man, wo die Frontlinie verlief. Bis dorthin, dass Lukas ist sozusagen der kompakteste, der unerbittlichste und sagt, der Herr hat mit ihnen gegessen und getrunken und so. Also richtig, dass man merkt, das ist Jesus, der hier der erhöhte Herr ist. Und kein anderer. Daran liegt uns, dass sie das, dass wir, ja, es ist immer wieder das gleiche Problem in der Christenheit, wenn der Herr Dolde sagt, der Kirchentagspräsident, er könne nicht glauben, dass Christus leibhaftig auferstanden sei. Er vertritt eine Christusidee, einen sozialen Christus, eine soziale Christusidee. Das ist seine Idee, aber das ist ganz unbiblisch. Wir vertreten keine Christusidee, sondern wir haben das Zeugnis, dass der Auferstandene identisch ist mit Jesus von Nazareth und kein anderer ist. Deswegen diese vielen demonstrativen Geschichten, dass es sich um den handelt, der am Kreuz gestorben ist. Das ist der Erhöhte, kein anderer. Der Geschändete ist verherrlicht worden. Der Widerlegte hat Recht bekommen. Jawohl. Und nun fällt von diesem Herrn her, von seiner Lebendigkeit, von seiner unglaublichen Ostervitalität, von der wir vorhin schon geredet haben, nun fällt Licht auf unser Leben. Denn durch seinen Ausbruch bekommen wir neue Hoffnung. Denken Sie an dieses wunderschöne Wort, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, das ist das Wort des Sonntags, Quasimodogeniti, auf Deutsch wie die Neugeborenen. Jawohl, genau das sind wir, nachdem uns die Auferstehung Jesu berührt, nachdem er uns mit seiner Auferstehungsmacht berührt. Und nun kommt es zu diesem Kontakt, dass wir an seiner Auferstehung teilhaben. Da fällt mir ein, dass in Stuttgart, wo ich als Bub die Bombennächte erlebt habe, damals war der Wagenburg-Tunnel noch ein Stollen, und da sind wir nächtelang, vielleicht auch manche von Ihnen, sind wir nächtelang gerannt und da unten gesessen, und ich höre heute noch das Stöhnen dieser Tausende von Menschen, die da beieinander waren, bei den ungeheuren Explosionswellen, die da einem auf die Ohren gedrückt haben, gell? Die waren alle, da war es totenstill. Und dann hörte man nur, dieses Seufzen, wenn diese merkwürdigen Druckwellen da einem auf die Ohren kamen. Und in diesem Stuttgart ist es passiert, dass in einem dieser großen stattlichen Häuser, 5 Stockwerke, ein Volltreffer einschlug und die Leute, etliche zig, saßen im Keller. Und man war vorher klug genug gewesen, dafür zu sorgen, dass man einen Durchbruch geschaffen hat ins Nachbarhaus. Und dann wieder ins übernächste und so, in der Hoffnung, dass wenn einmal etwas passiert, dass man möglicherweise doch einen Fluchtweg hätte. Und das war auch tatsächlich so. Die Leute haben gemerkt, es ist alles verschüttet. Also öffnet den Fluchtweg. Nur, der war auch von der ungeheuren Erschütterung der Erde verklemmt und sie haben ihn nicht aufgebracht. Und jetzt haben die Leute dort unten schwer atmend schon darauf warten müssen, dass zwei Männer sich bemüht haben, um diese Stahltüre, um sie aufzubrechen. Ach Gott, mit ihrer wenigen Luft. Die Luft wurde immer weniger und der Atem wurde immer schwerer. Und wie wird das enden? Schwerer Atem, noch schwerer. Und dann kann man sich kaum vorstellen, diesen Aufschrei von Luft und Atem, als die zwei endlich diese Türe erbrochen haben und sie geöffnet haben und da die Luft einströmte und sie jetzt diesen beiden Männern nach in die Freiheit konnten. Nach bangem Warten, ob das ihr Grab wäre des Erstickens oder es war ihre Freiheit. Und es ist mir ein Bild geworden für das, was Jesus getan hat, denn der hat ja diesen Ausbruch aus der Welt des Todes und der Leiden geschafft, liebe Geschwister. Und jetzt spüren wir die Luft, die dadurch in diese Welt gekommen ist, die Befreiung, den Atem, den wir haben, sagen, ach Herr, wir können dir nachgehen. Und wir können auch in deinen Fußstapfen, in deiner Nachfolge, wir können auch ins Licht und ins Leben gelangen, über den Tod hinaus. Wir werden ins Freie kommen, aus allen Todesmächten, aus aller Macht. Denken Sie an den großen, hoffnungsvollen Choral dieser amerikanischen Negersklaven. We shall overcome. Wir werden, Deutsch, wir werden drüber kommen. Wir werden überwinden. Wir werden den Weg in die Freiheit finden. Genau das ist unsere Lage. Dass wir zwar in vielen Anfechtungen stehen, in vielen Bedrückungen und dass wir alle in Todesnot geraten und doch wissen, we shall overcome. Wir werden durchdringen in die Freiheit. Der Tod hat seine, wir sind guter Hoffnung geworden. Wir sind unbesiegbar geworden. Der Tod hat seine Absolutheit verloren. Er hat seine Schrecken verloren, obwohl er sie noch hat. Und er ist geworden ein Stück überwundene Welt. Es ist ihm das passiert, was den Gestirnen passiert ist in 1. Mose 1, denn die Gestirnmächte waren ja reine Gottheiten, die die Menschen mit einem tiefen Kotau jeden Morgen ehrfürchtig gegrüßt haben. Hashemes, die Sonne, die Gestirne, die Überwelt, alles göttlich. Und da kommt das Alte Testament, da kommt dieses kleine Israel und sagt, nein, nein, das ist nicht göttlich. Das ist, das was da oben ist, ist gar nichts anderes, als was wir sind. Nämlich Kreatur. Von Gott dahin gebeppt an den Himmel, gell? Es ist ein leiser Humor dabei. Man denkt, hey, noch einmal, die waren aber frech gegen diese Gotteshoheiten da. Das ist aus denen nicht eine Nachttischlampe geworden, dass da nachts das Licht erscheint und die Sonne ist eine Glühbirne geworden. Gell, der große Gott Hashemesh, eine Glühbirne geworden, die den Tag erhelle und das andere die Nacht für die Liebespaare und so weiter und so weiter. Und so wird da umgegangen mit diesen Riesenmächten, die den Himmel bevölkern. Und genau das passiert dem Tod, der ja eine alte mythologische Größe ist, eine alte Gottheit. Und genau das macht Jesus Christus mit, er sagt, du bist vergänglich. Obwohl du dich so aufführst, als ob du die absolute Vergänglichkeitsmaschine wärst und alles dir unterworfen wäre. Du bist heute am Ostertag, du bist vergänglich geworden. Des Todes Tod ist dieser. Und seither haben wir Hoffnung, seither ist es keine Unverschämtheit und keine Anmaßung mehr, wenn Menschen sich erheben und sagen, ich bin sterblich, aber der Tod auch. Und ich wehre mich bis in meine letzte Stunde gegen diese Macht, der mich Gott übergibt, aber nicht, dass ich kapituliere, sondern dass ich die Hoffnung aufpflanze bis in meinen letzten Atemzug und sage, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Perspektive, die jetzt uns betrifft, dass wir in dieser Bedrängnis, in dieser Luftlosigkeit, in dieser Höhle, dass wir hier Luft bekommen und Freiheit und Atemraum bekommen und unserem Herrn nachgehen können und dass wir allen tödlichen Erpressern die Stirn bieten Dürfen, Krankheit, Unrecht, Lebenslast, Menschengewalt. Du kannst jeden Tag getrost leben, freudig, weil du endlich sterben kannst. In Freiheit und im Wissen der Überwindung des Todes. Und wir stehen den Manipulatoren nicht mehr zur Verfügung. Wir sind Menschen, die nichts mehr sein werden müssen, weil wir schon alles geworden sind. Geliebte, befreite, lebendige Lebensleute, die über den Graben und die Gräber ihres eigenen Endes hinaussehen. Liebe Geschwister, darf ich einen ganz kühnen Satz sagen? Seit der Auferstehung Jesu können wir uns den Tod leisten. Gell? Erst wenn wir das sagen, haben wir die Auferstehung richtig an uns herangelassen. Es ist, den Satz kann man nur mit Zittern sagen, gell? Wenn man sieht ja, wie notvoll das Ende ist oft. Aber wir müssen jetzt einmal das mobilisieren, was wir an Hoffnung bekommen haben, was die Auferstehung aus uns macht. Das müssen wir mobilisieren. Wir müssen sagen, lieber Herr, deine Auferstehung bedeutet für uns, dass wir endlich, wir sterblichen Menschen, dass wir, die wir unter der Last und unter der Not und unter der Fluch dieser Welt stehen, dass wir eine Chance haben, gegen den Tod. Und wenn wir den Friedhof betreten, dann muss ganz klar sein, meine gute Tante hat ihn nie betreten wollen, weil sie immer gesagt hat, da gehe ich nicht hin. Nachher wurde sie hingetragen. Gell? Hat nichts geholfen. Dass wir riesengroß drüber schreiben, dies ist vergänglich. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Da ist Jesus Christus mit seiner Auferstehung der Bürge dafür, dass wir hier nicht auf verlorenem Posten stehen, sondern dass wir mit der Glut der Hoffnung hier antreten und nicht enttäuscht werden. Und so kehrt eine seltsame Heiterkeit und Ruhe bei uns ein. Und jetzt gibt es tatsächlich das, was sich mit Ostern verbindet, nämlich das Ostergelächter. Aber sagt ja, jetzt sind sie denn ganz übergeschnappt. Nein, liebe Geschwister, das Ostergelächter. Wer wird denn ausgelacht? Der Tod. Also ist ja fast grotesk, aber das ist, da merkt man, da ist der Glaube aggressiv und kühn geworden und freudig und lustig, dass er sagt, jetzt kann ich lachen und darf den Tod beschämen, auslachen. Hat keine Chance gegen mich, den von Jesus Christus zu erweckenden, den, der glaubt an den, der den Tod besiegt hat. Also, unser Ausgang führt in einen neuen Anfang. Er führt in die Auferstehung von den Toten. Und das glauben wir ja, wir sagen es auch im Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und wir lassen uns diese Freiheit nicht mehr nehmen. Der Lebendige von dort drüben, der weckt uns auf. Der weckt uns auf. Und ihr Lieben, ich habe ja in meinem Pfarrerleben viele Beerdigungen gehalten. Ich habe eigentlich immer das Gleiche gesagt. Immer das Gleiche, in vielen Variationen. Immer das Gleiche, nämlich, lass die Hoffnung nicht los, die uns Jesus Christus gebracht hat. Und stellt sie über die Gräber. Stellt sie über euren eigenen Tod. Und es ist schön, wenn ein Mensch das auch auf seinen Grabstein schreibt. Und da geht man durch den Friedhof durch und da steht, Jesus lebt. Toller Satz. Oder Luthers Frau hat ihn aufgemuntert, als er in tiefen Anfechtungen und Nöten lag. Da hat sie über die Stubenbalken hat sie geschrieben, Vivit! Lateinisch, damit der Herr Doktor das auch lesen konnte. Vivit! Und das heißt,
Er lebt!
Und dann ist er da in seinen Nöten, der Reformator, und steht vor der Türe, und dann liest er, was seine Frau hingeschrieben hat. Und denkt, ach Gott, Gott hat, ja, das ist Auferstehung von den Toten, dass das ein Mensch mir über den Balken schreibt, wie weit er lebt. Da kann man leiden, da kann man kämpfen, da kann man auch untergehen. Wie weit? Ja, was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns? Dass wir mit großer Lebensenergie uns stellen und glauben, dass Gott die Welt und die Schöpfung auch an uns vollenden wird. Geschwister, ich hatte eine Konfirmandin, damit will ich schließen, die Sibylle, die hatte Spina Bifida, ein schlimmes Geschick, als Kind einen offenen Rücken, so ist sie geboren, und dann hat sie mit x Operationen, haben die Ärzte versucht, das zu schließen, und es ist auch dann schlecht und recht gelungen, aber sie muss ihr ganzes Leben im Rollstuhl verbringen. Und sie ist eine Person voller Energie. Ist ja glatt. Sie war dann im Konfirmandenunterricht, ihre Mutter hat sie immer hergeschleppt. Und was konnten wir ihr sagen? Wir konnten ihr sagen, Sibylle, lass dich ja nicht beeindrucken von deiner körperlichen Armut und von dem armen Leib, in dem du da steckst.